Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagvormittagsversammlung der 188. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie an diesem wunderschönen Ostermorgen zur Sonntagvormittagsversammlung der 188. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es ist großartig, dass wir an diesem bedeutsamen Tag versammelt sind, an dem wir an das Sühnopfer und die Auferstehung unseres Herrn und Erretters Jesus Christus denken und dies feiern. Wir grüßen alle, die irgendwo auf der Welt diese Ereignisse mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Clay Christiansen und Richard Elliott an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Heut am heiligen Tag der Freude« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Christ, der Herr vom Tod erstand«. Danach spricht Elder S. Mark Palmer von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied »Er sandte seinen Sohn«.
Sons of Unser Vater im Himmel, wir haben uns an diesem wunderbaren Ostersonntagmorgen versammelt und sind sehr dankbar für die Gabe deines Sohnes, für sein perfektes Beispiel und Vorbild und für sein Sühnopfer und für die Hoffnung und das Leben, das er uns gegeben hat, die Hoffnung auf ewiges Leben. Wir sind so dankbar, unsere Hand zu erheben, um unseren geliebten Propheten, Präsident Nelson, zu bestätigen und zu unterstützen und die anderen, die als Prophetenseher und Offenbarer dienen, bitte segne sie. Mögen sie durch dich gestärkt sein, wenn sie die Offenbarung erhalten, die erforderlich ist, um diese großartige Kirche zu führen. Wir bitten darum, dass wir deinen Geist im Laufe dieser Versammlung spüren können und Herzen geheilt werden können. Und dass jeder von uns hören und fühlen kann, was wir tun müssen, um bessere Jünger Jesu Christi zu sein. Wir bitten dies im Namen Jesu Christi. Amen.
How could the Father tell?
Wir freuen uns, nun von Elder Larry Y. Wilson von den 70ern zu hören. Ihm folgt Schwester Rena Isabella Boto, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung. Danach sprechen Elder Massimo De Feo und Elder Claudio Di Sivic von den 70ern zu uns.
Heute am Ostersonntag wenden sich unsere Gedanken der Auferstehung des Herrn Jesus Christus und dem leeren Grab zu, die jedem Gläubigen Hoffnung auf den Sieg Christi über den ansonsten sicheren Tod schenken. Wie der Apostel Paulus glaube ich, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat und ebenso auch unsere sterblichen Leibe lebendig machen wird durch seinen Geist, der in uns wohnt. So wie Christus unseren Körper durch die Macht seiner Auferstehung nach dem physischen Tod wieder zum Leben erweckt, kann er auch uns beleben und zum geistigen Tod erwecken. Im Buch Mose lesen wir, dass Adam eine solche Belebung erfahren hat. Adam wurde getauft und der Geist Gottes kam auf ihn herab. Und so wurde er aus dem Geist geboren und wurde im inneren Menschen belebt. Denen, die an Jesus Christus glauben, wird wahrhaftig eine unvergleichliche Gabe zuteil. Diese Gabe besteht darin, dass der Heilige Geist uns Leben in Christus bringt, wie es im Neuen Testament genannt wird. Halten wir diese Gabe manchmal für selbstverständlich? Brüder und Schwestern, es ist ein außerordentlicher Vorzug, den Heiligen Geist als Führer zu haben, was in der folgenden Geschichte deutlich wird. Während des Koreakriegs war Fähnrich Frank Blair auf einem Truppentransportschiff eingesetzt, das in Japan stationiert war. Das Schiff war nicht so groß, dass ihm offiziell ein Militärgeistlicher zugeteilt war. Deshalb bat der Kapitän, Bruder Blair, inoffiziell der Geistliche für das Schiff zu sein, denn er hatte bemerkt, dass dieser junge Mann Glauben hatte, sich an Grundsätze hielt und bei der ganzen Mannschaft hoch angesehen war. Fähnrich Blair schrieb, unser Schiff geriet in einen gewaltigen Taifun. Die Wellen waren an die 14 Meter hoch. Ich hatte Wache, als eine unserer drei Maschinen den Dienst versagte und ein Riss in der Mittellinie des Schiffes gemeldet wurde. Wir hatten noch zwei Maschinen, von denen eine nur mit halber Kraft arbeitete, und so steckten wir ernsthaft in Schwierigkeiten. Fähnrich Blair beendete seine Wache. Er war im Begriff, schlafen zu gehen, als der Kapitän an seine Tür klopfte. Dieser bat ihn, würden Sie bitte für das Schiff beten? Natürlich erklärte Fähnrich Blair sich dazu bereit. In dieser Situation hätte er einfach beten können, Vater im Himmel, bitte segne unser Schiff und schütze uns. Dann hätte er zu Bett gehen können. Stattdessen betete er darum, zu erkennen, ob er etwas tun könne, um die Sicherheit des Schiffs zu gewährleisten. Als Antwort auf Bruder Blairs Gebet gab ihm der Heilige Geist ein, er solle auf die Brücke gehen, mit dem Kapitän sprechen und mehr über die Lage erfahren. Er stellte fest, dass der Kapitän zu entscheiden versuchte, wie schnell er die verbleibenden Maschinen des Schiffs laufen lassen solle. Fähnrich Blair zog sich in seine Kabine zurück, um wieder zu beten. Er betete, was kann ich tun, um mitzuhelfen, das Problem mit den Maschinen anzugehen? Darauf flüsterte ihm der Heilige Geist zu, er solle auf dem Schiff umhergehen und Beobachtungen anstellen, um weitere Informationen zu erhalten. Er ging noch einmal zum Kapitän und holte Erlaubnis ein, auf Deck umherzugehen. Dann ging er mit einer Rettungsleine um den Leib in den Sturm hinaus. Er stand am Heck und sah zu, wie die riesigen Schiffsschrauben aus dem Wasser auftauchten, wenn das Schiff den Scheitel einer Welle erreichte. Nur eine Schraube arbeitete mit voller Kraft, drehte sich allerdings sehr schnell. Nach diesen Beobachtungen betete Fähnrich Blair abermals. Er erhielt die klare Antwort, dass die Maschine, die noch intakt war, zu stark beansprucht wurde und gedrosselt werden musste. Also ging er wieder zum Kapitän und unterbreitete ihm diesen Vorschlag. Der Kapitän war überrascht und sagte ihm, der Maschinist habe ihm gerade erst das Gegenteil vorgeschlagen, nämlich die Geschwindigkeit der zuverlässigen Maschine zu erhöhen und dadurch dem Sturm zu entkommen. Dennoch entschied sich der Kapitän, Heinrich Blairs Vorschlag zu folgen und die Maschine zu drosseln. Bei Tagesanbruch befand sich das Schiff sicher in ruhigen Gewässern. Nur 2 Stunden später versagte auch die zuverlässige Maschine vollständig den Dienst. Mit nur halber Kraft der noch funktionierenden Maschine konnte sich das Schiff in den Hafen schleppen. Der Kapitän sagte zu Heinrich Blair, hätten wir die Maschine nicht so genau zu dem Zeitpunkt gedrosselt, hätten wir sie mitten im Sturm verloren. Ohne diese Maschine hätte man das Schiff nicht mehr steuern können. Das Schiff hätte sich auf die Seite gelegt und wäre gekentert. Der Kapitän bedankte sich bei dem jungen Offizier und gab zu verstehen, das Schiff und die Mannschaft seien gerettet worden, weil man Heinrich Blairs geheistigen Eingebungen gefolgt war. Diese Geschichte ist recht abenteuerlich. Auch wenn es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass wir in eine solch bedrohliche Lage geraten, enthält diese Geschichte doch wichtige Leitlinien, wie wir die Führung des Geistes öfter erhalten können. Erstens, wenn es um Offenbarung geht, müssen wir unseren Empfang genau auf die Frequenz des Himmels einstellen. Heinrich Blair führte ein reines und glaubenstreues Leben. Wäre er nicht gehorsam gewesen, hätte er nicht das notwendige geistige Vertrauen gehabt, um auf diese Weise für die Sicherheit seines Schiffs zu beten und so konkret Führung zu erhalten. Jeder von uns muss sich anstrengen, sein Leben mit den Geboten Gottes in Einklang zu bringen, um von ihm geführt zu werden zu können. Manchmal können wir die Signale vom Himmel nicht hören, weil wir nicht würdig sind. Durch Umkehr und Gehorsam erhalten wir wieder eine klare Verbindung. Die Formulierung "kehrt um" im Alten Testament bedeutet so viel wie abwenden oder umdrehen. Wenn Sie das Gefühl haben, weit von Gott entfernt zu sein, müssen Sie nur beschließen, sich von der Sünde abzuwenden und sich dem Erretter zuzuwenden. Sie werden feststellen, dass er mit ausgestreckten Armen auf Sie wartet. Er wartet nur darauf, Sie zu führen. Und Sie sind nur ein Gebet davon entfernt, diese Führung erneut zu erhalten. Zweitens bat Heinrich Blair den Herrn nicht nur, sein Problem zu lösen. Er fragte, was er tun könne, um zur Lösung beizutragen. Ebenso können wir fragen, Herr, was muss ich tun, um zur Lösung beizutragen? Anstatt unsere Probleme im Gebet nur aufzuzählen und den Herrn zu bitten, sie zu lösen, sollten wir überlegen, wie wir proaktiv handeln können, um dabei dann die Hilfe des Herrn zu erhalten und uns verpflichten, gemäß der Führung des Geistes zu handeln. Die Geschichte von Heinrich Blair hält noch eine dritte wichtige Lektion bereit. Hätte er mit derselben ruhigen Zuversicht beten können, wenn er nicht schon früher vom Geist geführt worden wäre? Wenn ein Taifun aufkommt, bleibt keine Zeit, die Gabe des Heiligen Geistes abzustauben und herauszufinden, wie man sie nutzt. Der junge Mann folgte offenbar einem Muster, an das er sich schon viele Male gehalten hatte, auch schon als Vollzeitmissionar. Wir müssen uns in ruhigen Gewässern vom Heiligen Geist führen lassen, damit wir auch im heftigsten Sturm seine Stimme unmissverständlich vernehmen. Manch einer meint, dass wir nicht erwarten sollen, täglich vom Geist geleitet zu werden, da es nicht recht ist, dass Gott in allem gebieten muss, damit wir keine trägen Knechte werden. Diese Schriftstelle wurde aber einigen Missionaren in der Anfangszeit der Kirche gegeben, die Joseph Smith um eine Offenbarung baten, die sie eigentlich selbst hätten empfangen sollen. Im Vers davor sagte ihnen der Herr, sie sollten in ihr Missionsgebiet reisen, wie sie sich untereinander und mit mir beraten werden. Diese Missionare wollten eine konkrete Offenbarung zu ihren Reiseplänen. Sie hatten noch nicht gelernt, in persönlichen Angelegenheiten den Herrn selbst um Führung zu bitten. Der Herr bezeichnete diese innere Einstellung zutreffend als träge. Möglicherweise waren die Mitglieder in der Anfangszeit der Kirche so froh, einen wahren Propheten zu haben, dass sie Gefahr liefen, nicht zu lernen, wie man selbst Offenbarung empfängt. Um geistig eigenständig zu sein, muss man imstande sein, für eigene Belange die Stimme des Herrn durch seinen Geist zu hören. Alma riet seinem Sohn, berate dich mit dem Herrn in allem, was du tust. Es ist ein großer Vorzug, auf diese Weise zu leben, nach dem Geist zu leben, wie wir es oft bezeichnen. Diese Lebensweise bringt uns eine innere Ruhe und Gewissheit sowie Früchte des Geistes, wie etwa Liebe, Freude und Frieden. Heinrich Blairs Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen, rettete ihn und seine Schiffskameraden aus einem tobenden Sturm. Heute toben andere Stürme. Das Gleichnis vom Baum des Lebens im Buch Mormon stellt eindrucksvoll dar, wie man in solch einer Welt geistige Sicherheit erlangt. In diesem Traum ist von Nebeln der Finsternis die Rede, die plötzlich aufsteigen, um die Mitglieder der Kirche auf ihrem Weg zurück zu Gott geistig zu vernichten. Wenn ich über dieses Bild nachsinne, habe ich Scharen von Menschen vor Augen, die auf diesem Weg unterwegs sind. Einige umfassen die eiserne Stange fest mit den Händen, während viele andere einfach den Füßen der Menschen folgen, die vor ihnen gehen. Für diesen zweiten Ansatz muss man nicht viel nachdenken oder sich anstrengen. Man kann einfach das tun und denken, was andere tun und denken. Das funktioniert gut bei Sonnenschein. Doch die Stürme der Täuschung und die Nebel der Lüge kommen ohne Vorwarnung auf. In diesen Situationen ist es eine Frage des geistigen Überlebens oder Todes, ob wir mit der Stimme des Heiligen Geistes vertraut sind. Von Nephi stammt die machtvolle Verheißung: Wer auf das Wort Gottes höre und daran festhalte, der werde niemals zugrunde gehen. Auch könnten die Versuchungen und die feurigen Pfeile des Widersachers sie nicht mit Blindheit schlagen, um sie weg ins Verderben zu führen. Es reicht nicht, den Füßen der Menschen zu folgen, die uns vorangehen. Wir können nicht einfach tun und denken, was andere tun und denken. Jeder von uns muss sich selbst führen lassen. Jeder von uns muss selbst die Hand um die eiserne Stange legen. Dann können wir uns in demütiger Zuversicht an den Herrn wenden, weil wir wissen, dass er uns an der Hand führen und uns auf unsere Gebete Antwort geben wird. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Eines der bemerkenswertesten Geschöpfe auf der Welt ist der Monarchfalter. Auf einer Reise nach Mexiko, wo wir Weihnachten mit der Familie meines Mannes verbringen wollten, sahen wir uns ein Schmetterlingsschutzgebiet an, wo Millionen von Monarchfaltern überwintern. Es war ein faszinierender Anblick. Und das Beispiel an Einigkeit und Gehorsam der Schöpfung Gottes gegenüber seinen Gesetzen stimmte uns nachdenklich. Monarchfalter haben eine sagenhafte Orientierung. Sie orientieren sich an der Position der Sonne, um die richtige Richtung zu finden. Jeden Frühling legen sie Tausende von Kilometern von Mexiko nach Kanada zurück. Und im Herbst kehren sie in die gleichen Tannenwaldreservate in Mexiko zurück. Das tun sie Jahr für Jahr, einen winzigen Flügelschlag nach dem anderen. Auf ihrer Reise scharen sie sich nachts auf Bäumen zusammen, um sich vor der Kälte und vor Raubtieren zu schützen. Eine Gruppe von Schmetterlingen bezeichnet man als Kaleidoskop. Ist das nicht ein schönes Bild? Jeder Schmetterling in dem Kaleidoskop ist einzigartig und unterschiedlich. Doch diese scheinbar zarten Geschöpfe wurden von einem liebevollen Schöpfer so gestaltet, dass sie überleben, mal hierhin, mal dorthin fliegen, sich vermehren und Leben weitergeben können, indem sie Blumen bestäuben. Und obwohl jeder Schmetterling anders ist, arbeiten sie zusammen und machen die Welt schöner und fruchtbarer. Wie der Monarchfalter befinden auch wir uns auf einer Reise zurück in unsere himmlische Heimat, wo wir wieder mit unseren himmlischen Eltern zusammen sein können. Wie Schmetterlinge haben wir göttliche Eigenschaften, dank derer wir uns den Weg durch das Leben bahnen können, um das Maß unserer Erschaffung zu erfüllen. Wenn wir es den Schmetterlingen gewissermaßen gleich tun und unsere Herzen miteinander verbinden, schützt der Herr uns so, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt und macht uns zu einem wunderschönen Kaleidoskop. Mädchen und Jungen, junge Damen und junge Männer, Schwestern und Brüder, wir befinden uns gemeinsam auf dieser Reise. Um unser göttliches Ziel zu erreichen, brauchen wir einander und wir müssen einig sein. Der Herr hat uns geboten, seid eins. Und wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. Jesus Christus ist das vollkommene Beispiel für Einigkeit mit seinem Vater. Sie sind eins in Absicht, in Liebe und in Werken, und der Wille des Sohnes wird im Willen des Vaters verschlungen. Wie können wir dem vollkommenen Beispiel des Herrn an Einigkeit mit seinem Vater nachfolgen und mit ihnen und miteinander einiger sein? Ein inspirierendes Muster finden wir in Apostelgeschichte 1,14. Dort steht: Die Männer verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen. Ich finde es bemerkenswert, dass das Wort einmütig in der Apostelgeschichte mehrfach vorkommt. Dort, wo wir nachlesen können, was die Nachfolger Jesu Christi taten, gleich nachdem er als auferstandenes Wesen in den Himmel aufgefahren war und welche Segnungen sie für ihre Bemühungen erhielten. Es ist ebenfalls bemerkenswert, dass wir ein ähnliches Muster bei den Gläubigen auf dem amerikanischen Kontinent wiederfinden, als der Herr zu ihnen kam und unter ihnen wirkte. Einmütig bedeutet übereinstimmend, in Einigkeit, alle zusammen. Zu dem, was die treuen Heiligen an beiden Orten in Einigkeit getan haben, zählt, dass sie für Jesus Christus Zeugnis gegeben haben, sich gemeinsam mit dem Wort Gottes befasst und sich liebevoll umeinander gekümmert haben. Alle, die dem Herrn nachfolgten, waren eins in Absicht, in Liebe und in Werken. Sie wussten, wer sie waren, sie wussten, was sie tun sollten und sie taten es voller Liebe zu Gott und zueinander. Sie waren Teil eines wunderbaren Kaleidoskops und strebten einmütig voran. Als Segnung dafür wurden sie unter anderem mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es geschahen Wunder unter ihnen, die Kirche wuchs, es gab keinen Streit unter ihnen und der Herr segnete sie in allem. Vermutlich waren sie so einig, weil sie den Herrn persönlich kannten. Sie waren ihm nahe gewesen und waren Zeugen seiner göttlichen Mission, der Wunder, die er vollbracht hatte, und seiner Auferstehung. Sie hatten die Wunden an seinen Händen und Füßen gesehen und berührt. Sie wussten mit Gewissheit, dass er der verheißene Messias war, der Erlöser der Welt. Sie wussten, dass er die Quelle aller Heilung, allen Friedens und allen ewigen Fortschritts ist. Auch wenn wir unseren Erretter nicht mit unseren physischen Augen gesehen haben, können wir wissen, dass er lebt. Wenn wir uns ihm nahen und danach streben, durch den Heiligen Geist ein persönliches Zeugnis von seiner göttlichen Mission zu erhalten, werden wir den Zweck unseres Lebens besser verstehen und die Liebe Gottes wohnt in unserem Herzen. Wir sind dann entschlossen, in unseren Kaleidoskopen von Familien, Gemeinden und Nachbarn eins zu sein und wir betreuen einander in anderer und besserer Weise. Wunder geschehen, wenn die Kinder Gottes vom Geist geführt zusammenarbeiten und sich um die Bedürftigen kümmern. Wir hören so viele Geschichten von gelebter Nächstenliebe, wenn ein Unglück geschieht. Als zum Beispiel Houston letztes Jahr von schwerem Hochwasser betroffen war, stellten die Menschen ihre eigenen Interessen hintan und waren zur Stelle. Ein Ältestenkollegiumspräsident wandte sich hilfesuchend an die Menschen in der Umgebung und rasch war eine Flotte von 77 Booten einsatzbereit. Rettungskräfte suchten die betroffenen Bezirke ab und brachten ganze Familien in eins unserer Gemeindehäuser, wo sie Obdach und dringend benötigte Hilfe erhielten. Mitglieder und Nichtmitglieder arbeiteten gemeinsam an einem Ziel. In Santiago de Chile hatte eine FHV-Leiterin den Wunsch, in ihrer Umgebung Einwanderern aus Haiti zu helfen. Sie beriet sich mit ihren Priestertumsführern und dann kamen sie auf die Idee, Spanischkurse für Einwanderer anzubieten, damit diese sich in ihrer neuen Heimat besser integrieren können. Jeden Samstagmorgen trafen sich die Missionare mit ihren fleißigen Schülern. Das Gefühl von Einigkeit in dieser Gruppe ist ein inspirierendes Beispiel für Menschen verschiedener Herkunft, die einmütig dienen. In Mexiko waren hunderte Mitglieder stundenlang unterwegs, damit sie den Opfern von zwei schweren Erdbeben helfen konnten. Sie brachten Werkzeuge, Geräte und Nächstenliebe mit. Als ein paar Freiwillige in einem unserer Gemeindehäuser auf Anweisung warteten, war der Bürgermeister der Stadt Ixhuatan von diesem Ausdruck reiner Christusliebe zu Tränen gerührt. Der Herr gibt uns jetzt die Gelegenheit, in unseren Priestertumskollegien und in der Frauenhilfsvereinigung jeden Monat miteinander zu beraten, damit wir uns alle aktiver in unserem Kaleidoskop, nämlich in der Gemeinde oder im Zweig, einbringen können. Dort, wo wir alle dazugehören und gebraucht werden. Unsere Wege sind alle unterschiedlich, aber wir gehen sie gemeinsam. Auf unserem Weg geht es nicht darum, was wir gemacht haben oder wo wir gewesen sind, sondern wohin wir gehen und was aus uns wird, in Einigkeit. Wenn wir vom Heiligen Geist geleitet Rat halten, können wir sehen, wo wir sind und wo wir sein sollen. Der Heilige Geist lässt uns sehen, was unsere natürlichen Augen nicht sehen können, denn Offenbarung ergeht reichlich an uns. Und wenn wir diese Offenbarungen zusammenfügen, können wir mehr sehen. Wenn wir in Einigkeit zusammenarbeiten, muss es unser Ziel sein, den Willen des Herrn zu erfahren und zu tun. Unser Ansporn muss unsere Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten sein. Und unser größter Wunsch muss es sein, eifrig zu arbeiten, damit wir den Weg für die herrliche Rückkehr unseres Erretters bereiten können. Die einzige Art und Weise, wie wir das tun können, ist einmütig. Wie die Monarchfalter wollen wir zielgerichtet auf die Reise gehen, jeder von uns mit seinen Eigenschaften und Beiträgen, damit dies eine schönere und fruchtbarere Welt wird. Einen kleinen Schritt nach dem anderen und gemäß Gottes Geboten. Unser Herr Jesus Christus hat uns verheißen, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, wird er mitten unter uns sein. Ich bezeuge, dass er lebt und dass er an einem wunderbaren Frühlingsmorgen wie diesem auferstanden ist. Er ist der Herrscher über alle Monarchen, der König der Könige und der Herr der Herren. Mögen wir eins im Vater und in seinem einzig gezeugten Sohn und dabei vom Heiligen Geist geführt werden. Darum bete ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir lieben und vermissen Präsident Monson. Ebenso lieben und unterstützen wir Präsident Nelson. Präsident Nelson hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Als ich ein junger Vater war, kam eines Tages unser 5-jähriger Sohn von der Schule nach Hause und fragte seine Mutter: Was arbeitet Papi eigentlich? Danach erklärte er, dass seine neuen Klassenkameraden sich über den Beruf ihrer Väter unterhalten hatten. Einer sagte, dass sein Vater der Chef der Stadtpolizei sei, und jemand anders erzählte stolz, dass seiner der Chef eines großen Unternehmens sei. Als mein Sohn gefragt wurde, was sein Vater macht, antwortete er: Mein Vater arbeitet in einem Büro am Computer. Als er merkte, dass seine Antwort seine neuen jungen Freunde nicht beeindruckte, fügte er hinzu: Übrigens ist mein Vater auch der Chef des Universums. Ich vermute, damit war das Gespräch beendet. Ich sagte meiner Frau: Es ist an der Zeit, ihm mehr über den Erlösungsplan zu erzählen und wer wirklich das Sagen hat. Als wir unseren Kindern vom Erlösungsplan erzählten, nahm ihre Liebe für den Vater im Himmel und für den Erretter zu, als sie lernten, dass es in dem Plan um Liebe geht. Im Evangelium Jesu Christi geht es um die Liebe des Vaters und des Erretters und um unsere Liebe für sie und für unsere Mitmenschen. Elder Jeffrey R. Holland hat gesagt: Das wichtigste und oberste Gebot in alle Ewigkeit besteht darin, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft lieben. Das ist das wichtigste und oberste Gebot. Doch die wichtigste und oberste Wahrheit in alle Ewigkeit besteht darin, dass Gott uns mit seinem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft liebt. Diese Liebe ist der Grundstein der Ewigkeit und sie sollte der Grundstein unseres täglichen Lebens sein. Reine Liebe als Grundstein unseres täglichen Lebens ist eine Voraussetzung für jeden wahren Jünger Jesu Christi. Der Prophet Mormon hat uns aufgefordert: Darum, meine geliebten Brüder, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, die er all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind. Liebe ist in der Tat das wahre Kennzeichen eines jeden wahren Jüngers Jesu Christi. Wahre Jünger dienen gerne. Sie wissen, dass das Dienen ein Ausdruck wahrer Liebe ist und ein Bund, den sie bei der Taufe eingegangen sind. Ungeachtet ihrer Berufung in der Kirche oder ihren Aufgaben in ihrem Umfeld, verspüren sie vermehrt den Wunsch, den Herrn zu lieben und ihm zu dienen und ebenso ihren Mitmenschen. Wahre Jünger vergeben gerne. Sie wissen, dass das Sühnopfer des Erretters alle Sünden und Fehler eines jeden von uns abdeckt. Sie wissen, dass der Preis, den er gezahlt hat, alles beinhaltet. Geistige Steuern, Gebühren, Provisionen, Kosten, die mit Sünde verbunden sind, Fehler und Fehlverhalten, all das ist abgedeckt. Wahre Jünger vergeben schnell und bitten auch schnell um Vergebung. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn es Ihnen schwer fällt, die Kraft aufzubringen, um zu vergeben, dann denken Sie nicht daran, was andere Ihnen angetan haben, sondern daran, was der Herr für Sie getan hat. Dann finden Sie Frieden in den erlösenden Segnungen seines Sühnopfers. Wahre Jünger fügen sich dem Herrn gern und haben Frieden im Herzen. Sie sind demütig und fügsam, weil sie ihn lieben. Sie haben den Glauben, seinen Willen gänzlich anzunehmen. Nicht nur, was er tut, sondern auch wie und wann er es tut. Wahre Jünger wissen, dass die wirklichen Segnungen nicht immer dem entsprechen, was sie möchten, sondern dem, was der Herr für sie möchte. Wahre Jünger lieben den Herrn mehr als die Welt und sind in ihrem Glauben fest und unverrückbar. Sie bleiben stark und fest in einer unbeständigen und verworrenen Welt. Wahre Jünger hören gern auf die Stimme des Geistes und auf die der Propheten und lassen sich nicht von den Stimmen der Welt beirren. Wahre Jünger stehen gern an heiligen Stätten und machen die Orte, an denen sie sich befinden, gern zu einer heiligen Stätte. Wo auch immer sie hingehen, sie bringen die Liebe des Herrn und Frieden in das Herz ihrer Mitmenschen. Wahre Jünger gehorchen den Geboten des Herrn gern, und sie gehorchen, weil sie den Herrn lieben. Und weil sie ihre Bündnisse schätzen und halten, wird ihr Herz erneuert und ihr Wesen ändert sich. Reine Liebe ist das wahre Kennzeichen eines jeden wahren Jüngers Jesu Christi. Ich habe durch meine Mutter gelernt, was reine Liebe ist. Sie gehörte nicht der Kirche an. Eines Tages vor vielen Jahren besuchte ich meine Mutter, die an Krebs erkrankt war. Ich wusste, dass sie sterben würde, aber ich war besorgt, dass sie zu leiden hatte. Ich sagte zwar nichts, aber sie kannte mich sehr gut und sagte: "Ich sehe, dass du dir Sorgen machst." Zu meiner Überraschung fragte sie mich dann mit schwacher Stimme: "Kannst du mir zeigen, wie man betet? Ich möchte für dich beten." Ich weiß, dass du mit "Lieber Vater im Himmel" anfängst, aber wie geht es dann weiter? Als ich neben ihr am Bett kniete und sie für mich betete, spürte ich eine Liebe wie nie zuvor. Es war einfache, wahre, reine Liebe. Obwohl sie nichts vom Erlösungsplan wusste, hatte sie ihren Plan der Liebe im Herzen. Den Plan der Liebe einer Mutter für ihren Sohn. Sie hatte Schmerzen. Und es fiel ihr sogar schwer zu beten. Ich konnte ihre Stimme kaum hören. Aber ihre Liebe verspürte ich deutlich. Ich weiß noch, wie ich dachte: Wie kann jemand mit solchen Schmerzen für jemand anderen beten? Sie ist es, die Hilfe benötigt. Dann kam mir die Antwort deutlich in den Sinn: reine Liebe. Sie liebte mich so sehr, dass sie sich selbst vergaß. In ihren schwersten Stunden liebte sie mich mehr als sich selbst. Liebe Brüder und Schwestern, hat nicht der Herr das Gleiche getan? Natürlich in einer ewigen und noch viel weiteren Perspektive. Aber inmitten seiner größten Schmerzen war er es, der an jenem Abend in dem Garten Hilfe brauchte und der so sehr litt, dass wir es uns nicht einmal vorstellen, geschweige denn nachvollziehen können. Doch am Ende vergaß er sich selbst und betete für uns, bis er den vollen Preis gezahlt hatte. Wie konnte er das tun? Wegen seiner reinen Liebe für den Vater, der ihn gesandt hat, und für uns. Er hat den Vater und uns mehr geliebt als sich selbst. Er zahlte für etwas, was er nicht getan hatte. Er zahlte für Sünden, die er nicht begangen hatte. Und warum? Aus reiner Liebe. Nachdem er den vollen Preis gezahlt hatte, war er imstande, uns die Segnungen dessen anzubieten, wofür er gezahlt hat, wenn wir umkehren. Und warum tat er dies? Abermals und immer wieder aus reiner Liebe. Reine Liebe ist das wahre Kennzeichen eines jeden wahren Jüngers Jesu Christi. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt: Mögen wir doch am heutigen Tage beginnen, allen Kindern Gottes unsere Liebe kundzutun, ob sie zur Familie oder zum Freundeskreis gehören oder nur Bekanntschaften oder gar Wildfremde sind. Lassen Sie uns jeden Morgen beschließen, allem, was geschehen mag, liebevoll und freundlich zu begegnen. Bruder und Schwestern, das Evangelium Jesu Christi ist ein Evangelium der Liebe. Im größten und wichtigsten Gebot geht es um Liebe. Für mich geht es nur um Liebe. Die Liebe des Vaters, der seinen Sohn für uns opferte. Die Liebe des Erretters, der alles für uns opferte. Die Liebe einer Mutter oder eines Vaters, die für ihre Kinder alles geben würden. Die Liebe derer, die im Verborgenen dienen und die den meisten von uns zwar unbekannt, dem Herrn jedoch wohl bekannt sind. Die Liebe derer, die alles immer vergeben. Die Liebe derer, die mehr geben, als sie erhalten. Ich liebe meinen Vater im Himmel. Ich liebe meinen Erretter. Ich liebe das Evangelium. Ich liebe die Kirche. Ich liebe meine Familie. Ich liebe dieses wunderbare Leben. Für mich geht es nur um Liebe. Möge dieser Tag, an dem wir der Auferstehung des Erretters gedenken, ein Tag geistiger Erneuerung für einen jeden von uns sein. Möge dieser Tag der Beginn eines Lebens voller Liebe sein, der Grundstein unseres täglichen Lebens. Möge unser Herz erfüllt sein von der reinen Liebe Christi, dem wahren Kennzeichen eines jeden wahren Jüngers Jesu Christi. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, Ihnen einige meiner Gedanken mitzuteilen. Vor einigen Jahren besuchten meine Frau und ich die feierliche Eröffnung der interaktiven Ausstellung für Kinder im Historischen Museum der Kirche in Salt Lake City. Am Ende der Feier kam Präsident Thomas S. Monson auf uns zu. Er schüttelte uns die Hand und sagte: Bleibt standhaft und ihr werdet triumphieren. Eine tiefgründige Lehre, deren Wahrheit wir natürlich alle bestätigen können. Jesus Christus hat uns zugesichert: Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Standhaft bleiben und ausharren bedeutet festbleiben in der Verpflichtung, den Geboten Gottes trotz Versuchung, Widerstand und Ungemach treu zu sein. Selbst jemand, der eindrucksvolle geistige Erlebnisse hatte und treu dient, könnte irgendwann vom Weg abkommen oder sich von der Kirche zurückziehen, wenn er nicht bis zum Ende standhaft bleibt. Möge uns der Satz "Das wird mir nicht passieren" immer und eindringlich in Herz und Sinn bleiben. Als Jesus Christus in Kapharnaum predigte, zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12: Wollt auch ihr weggehen? Sicher fragt Jesus Christus heute uns alle, die wir heilige Bündnisse mit ihm eingegangen sind: Wollt auch ihr weggehen? Ich bete darum, dass wir alle im tiefen Bewusstsein dessen, was die Ewigkeit für uns bereithält, wie Simon Petrus antworten: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Mögen wir treu zu dem stehen, was wir glauben und wissen. Falls wir uns nicht unserer Erkenntnis gemäß verhalten haben, wollen wir es ändern. Ein Sünder, der in seinen Sünden verharrt und nicht umkehrt, sinkt immer tiefer in den Morast, bis der Satan ihn für sich beansprucht. Er gefährdet erheblich die Möglichkeit umzukehren, Vergebung zu erlangen und alle Segnungen der Ewigkeit zu empfangen. Ich habe viele Rechtfertigungen von Menschen gehört, die sich von der Kirche zurückgezogen haben und das richtige Verständnis vom Zweck unserer Erdenreise verloren haben. Diesen Menschen rate ich, nachzudenken und zurückzukommen. Denn ich glaube, dass niemand imstande sein wird, vor unserem Herrn Jesus Christus Ausflüchte zu machen. Bei unserer Taufe haben wir Bündnisse geschlossen. Nicht mit irgendwem, sondern mit dem Erretter. Wir waren bereit, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, mit der Entschlossenheit, ihm bis ans Ende zu dienen. Der Besuch der Abendmahlsversammlung ist ein wichtiges Kriterium, woran wir unsere Entschlossenheit, dem Herrn zu dienen, unsere geistige Stärke sowie die Entwicklung unseres Glaubens an Jesus Christus messen können. Das Wichtigste am Sabbat ist, dass man vom Abendmahl nimmt. Der Herr hat seinen Aposteln diese heilige Handlung kurz vor seinem Tod erklärt. Das Gleiche hat er auf dem amerikanischen Kontinent wiederholt. Er sagt uns, dass wir mit unserer Teilnahme an dieser heiligen Handlung dem Vater bezeugen, dass wir immer an ihn denken. Und er verheißt uns, dass demgemäß sein Geist mit uns sein wird. In den Worten, die Alma der Jüngere an seinen Sohn Schiblon richtete, finden wir weisen Rat und Ermahnungen, die uns helfen, unseren Bündnissen treu zu bleiben. Sieh zu, dass du nicht im Stolz überheblich wirst. Ja, sieh zu, dass du nicht mit deiner eigenen Weisheit und auch nicht mit deiner großen Stärke prahlst. Sei unerschrocken, aber nicht anmaßend. Und sieh auch zu, dass du alle deine Leidenschaften zügelst, damit du von Liebe erfüllt seist. Sieh zu, dass du dich von Müßiggang fernhältst. Vor einigen Jahren wollte ich im Urlaub zum ersten Mal Kajak fahren. Ich mietete ein Kajak und ließ das Boot voller Enthusiasmus zu Wasser. Nach ein paar Minuten brachte eine Welle das Kajak zum Kentern. Mit viel Mühe, das Paddel in einer Hand und das Kajak in der anderen, fand ich wieder Boden unter den Füßen. Ich versuchte noch einmal, mit meinem Kajak zu paddeln, doch nur wenige Minuten später kippte es wieder. Verbissen versuchte ich es vergeblich weiter, bis mir jemand, der etwas vom Kajakfahren verstand, sagte, dass wahrscheinlich ein Riss in der Außenhaut sei, wodurch sich das Kajak mit Wasser gefüllt habe und nun schwanke und nicht zu steuern sei. Ich schleppte das Kajak ans Ufer, zog den Stöpsel und tatsächlich floss viel Wasser heraus. Ich denke, manchmal gehen wir mit Sünden durchs Leben, die ähnlich dem Leck in meinem Kajak unseren geistigen Fortschritt erschweren. Wenn wir in unseren Sünden verharren, vergessen wir die Bündnisse, die wir mit dem Herrn geschlossen haben, obwohl wir immer wieder kentern, weil uns diese Sünden aus dem Gleichgewicht bringen. Wie die Risse in meinem Kajak, müssen auch die Risse in unserem Leben behandelt werden. Von manchen Sünden ist es schwieriger umzukehren als von anderen. Deshalb müssen wir uns fragen, wo stehen wir? Was ist unsere Einstellung zum Erretter und zu seinem Werk? Befinden wir uns in einer ähnlichen Lage wie Petrus, als er Jesus Christus verleugnete? Oder haben wir den Punkt erreicht, an dem wir die Einstellung und die Entschlossenheit an den Tag legen, die Petrus zeigte, nachdem er vom Erretter seinen Missionsauftrag erhalten hatte? Wir müssen danach streben, alle Gebote zu halten und besonders auf die Gebote achten, die für uns am schwersten zu befolgen sind. Der Herr wird uns zur Seite stehen, uns helfen, wenn wir ihn brauchen und schwach sind, und wenn wir den aufrichtigen Wunsch beweisen und uns dementsprechend verhalten, lässt er Schwaches stark werden. Durch Gehorsam erhalten wir die Kraft, Sünde zu überwinden. Wir müssen auch verstehen, dass unser Glaube geprüft wird und wir daher oft gehorsam sein müssen, ohne das Ergebnis zu kennen. Ich empfehle ein Rezept, das uns hilft, bis zum Ende standhaft zu bleiben. Täglich beten und in den Heiligen Schriften lesen. Wöchentlich mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist vom Abendmahl nehmen. Den Zehnten und das monatliche Fastopfer zahlen. Alle 2 Jahre, die Jugendlichen jedes Jahr, den Tempelschein erneuern. Unser Leben lang im Werk des Herrn dienen. Mögen die herrlichen Wahrheiten des Evangeliums uns ein standhaftes Gemüt verschaffen und mögen wir die Risse aus unserem Leben fernhalten, die uns eine sichere Reise über das Meer des Lebens erschweren. Erfolg auf die Weise des Herrn hat einen Preis und kann nur erreicht werden, wenn man den Preis zahlt. Ich bin sehr dankbar, dass unser Erretter bis zum Ende standhaft geblieben ist und sein großes Sühnopfer vollbracht hat. Er hat für unsere Sünden Schmerzen, Depressionen, Seelenqualen, Schwächen und Ängste gelitten und weiß deshalb, wie er uns helfen, inspirieren, trösten und stärken kann, auf dass wir standhaft bleiben und die Krone empfangen, die denjenigen vorbehalten ist, die sich nicht bezwingen lassen. Das Leben ist für jeden von uns anders. Für uns alle gibt es eine Zeit der Prüfung, eine Zeit der Freude, eine Zeit Entscheidungen zu treffen, eine Zeit Hindernisse zu überwinden und eine Zeit Gelegenheiten gut zu nutzen. In welcher Situation wir uns auch befinden mögen, ich bezeuge, dass unser Vater im Himmel beständig zu uns sagt, ich liebe dich. Ich stütze dich. Ich bin bei dir. Gib nicht auf. Kehr um und bleib standhaft auf dem Weg, den ich dir gezeigt habe. Und ich versichere dir, dass wir uns in unserem celestialen Zuhause wiedersehen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir sind dankbar für Schwester Aburto, Elder Wilson und Elder Sivik für ihre wunderbaren Botschaften. Denken Sie nur, liebe Schwestern und Brüder, diese wunderbaren Jünger Gottes sind Vertreter aus Nordamerika, Südamerika und Europa. Sie haben uns angewiesen und inspiriert mit einer Botschaft als Jünger des Herrn Jesus Christus. Die halten wir seine Gebote und dann wird alles gut. Nun singen die Anwesenden gemeinsam mit dem Chor das Lied Frohlockt, der Herr regiert, Nummer 37 im Gesangbuch. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen von Präsident Henry B. Eyring, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Nach ihm spricht Präsident Dallin H. Oaks, der erste Ratgeber in der ersten Präsidentschaft.
Dies ist die 188. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Meine Brüder und Schwestern, ich bin dankbar, dass ich zur Osterzeit am Sabbat des Herrn bei der Generalkonferenz seiner Kirche zu Ihnen sprechen darf. Ich danke dem Vater im Himmel für die Gabe seines geliebten Sohnes, der aus freiem Willen zur Welt kam, um unser Erlöser zu sein. In dieser Osterzeit danke ich unserem himmlischen Vater auch für unseren Propheten, Ich bin dankbar zu wissen, dass er für unsere Sünden gesühnt hat und nach dem Tod auferstanden ist. Es ist mir jeden Tag ein Segen zu wissen, dass ich dank seines Sühnopfers eines Tages auferstehen und für immer in einer liebevollen Familie leben kann. Ich habe das alles auf die einzige Weise erfahren, auf die man es erfahren kann. Der Heilige Geist hat mir in Verstand und Herz gesagt, dass es wahr ist. Nicht nur einmal, sondern oft. Ich habe diesen anhaltenden Trost schon oft gebraucht. Wir alle erleben tragische Ereignisse und benötigen dabei den Zuspruch des Geistes. Ich habe ihn an dem Tag verspürt, als ich mit meinem Vater im Krankenhaus stand. Wir sahen mit an, wie meine Mutter ein paar flache Atemzüge tat und dann aufhörte zu atmen. Wir beobachteten, wie auf ihrem Gesicht ein Lächeln erschien, als der Schmerz sie verließ. Nach kurzer Stille ergriff mein Vater zuerst das Wort. Jetzt ist ein kleines Mädchen heimgekehrt. Er sprach sanft. Er schien Frieden zu empfinden. Er äußerte etwas, von dem er wusste, dass es wahr ist. Er begann damit, ruhig Mutters persönliche Gegenstände einzupacken. Er ging hinaus in den Gang, um dem Pflegepersonal und den Ärzten zu danken, die sich seit Tagen um sie gekümmert hatten. Mein Vater wurde in diesem Moment vom Heiligen Geist begleitet, damit er spüren, wissen und tun konnte, was er an diesem Tag getan hat. Wie viele andere hatte auch er die Verheißung empfangen, damit sein Geist mit ihnen sei. Meine Hoffnung heute ist, ihren Wunsch und ihre Fähigkeit, den Heiligen Geist zu empfangen, zu verstärken. Vergessen Sie nicht, dass er das dritte Mitglied der Gottheit ist. Der Vater und der Sohn sind auferstandene Wesen. Der Heilige Geist ist eine Person aus Geist. Sie entscheiden, ob Sie ihn bereitwillig in Herz und Verstand empfangen wollen. Die Bedingungen, wie wir diese überirdische Segnung erhalten können, werden klar in den Worten ausgedrückt, die jede Woche gesprochen werden, uns aber vielleicht nicht immer in Herz und Kopf dringen. Damit der Geist uns gesandt wird, müssen wir immer an den Erretter denken und seine Gebote halten. Zu Ostern denken wir an das Opfer des Erretters und dass er als auferstandenes Wesen aus dem Grab hervorkam. Viele von uns haben Bilder dieser Ereignisse im Kopf. Ich stand einmal mit meiner Frau vor einem Grab in Jerusalem. Viele glauben, es sei das Grab, aus dem der gekreuzigte Erretter als auferstandener und lebendiger Gott hervorgekommen ist. Der an diesem Tag zuständige Fremdenführer winkte uns respektvoll heran und sagte zu uns, »Kommen Sie, schauen Sie das leere Grab an.« Wir bückten uns, um hineinzugehen. Wir sahen eine Steinbank an einer Wand. Mir kam jedoch ein anderes Bild in den Sinn, das so real war wie das, was wir an diesem Tag sahen. Es war das Bild von Maria, die von den Aposteln am Grab zurückgelassen wurde. Folgendes ließ mich der Heilige Geist in meinem Verstand so klar sehen und sogar hören, als wäre ich dort gewesen. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr, »Frau, warum weinst du?« Sie antwortete ihnen, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben.« Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Ich habe darum gebetet, dass mir gewährt wird, etwas von dem zu verspüren, was Maria am Grab und zwei andere Jünger auf dem Weg nach Emmaus verspürten, als sie mit dem auferstandenen Erretter, den sie für einen Fremden in Jerusalem hielten, gingen. Aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Einige dieser Worte wurden in einer Abendmahlsversammlung wiederholt, die ich vor über 70 Jahren besucht habe. Damals fand die Abendmahlsversammlung immer am Abend statt. Draußen war es dunkel. Die Versammelten sangen diese vertrauten Worte. Ich hatte sie schon oft gehört. Doch in Erinnerung geblieben ist mir, was ich an einem bestimmten Abend empfand. Es bringt mich dem Erretter näher. Wenn ich die Worte vortrage, können wir vielleicht alle so empfinden. Herr, bleib bei mir, der Abend naht. Der Tag hat sich geneigt. Schon fallen Abendschatten tief, der Lärm des Tages schweigt. Als meines Herzens liebsten Gast, dich in mein Heim ich lad. Herr, bleib bei mir, der Abend naht. Als du mich heut geführt, entbrannt mein Herz mir in der Brust. Hab deine Hand verspürt. Dein ernstes Wort mir füllt die Seele, hielt mich auf deinem Pfad. O Heiland, bleib die Nacht bei mir. O sieh, der Abend naht. O Heiland, bleib die Nacht bei mir. O sieh, der Abend naht. Kostbarer als die Erinnerung an ein Ereignis ist die Erinnerung daran, wie uns der Heilige Geist das Herz berührt und uns fortwährend Wahrheit bestätigt. Kostbarer als etwas mit eigenen Augen zu sehen oder sich an Worte zu erinnern, die gesprochen oder gelesen wurden, ist es, an die Gefühle zu denken, welche die leise Stimme des Geistes begleiteten. Selten habe ich es genau wie die Reisenden auf dem Weg nach Emmaus gespürt, als sanftes Brennen im Herzen. Häufiger ist es ein Gefühl von Licht und ruhiger Gewissheit. Wir haben die unvergleichliche Verheißung, dass der Heilige Geist unser Begleiter sein kann, und eine genaue Anleitung, wie wir diese Gabe beanspruchen können. Diese Worte werden von dem bevollmächtigten Diener des Herrn gesprochen, wenn er uns die Hände auflegt. Empfange den Heiligen Geist. In diesem Moment hat man die Gewissheit, dass er gesandt werden wird. Doch es liegt an uns, ob wir bewusst das Herz öffnen, damit wir unser Leben lang das Wirken des Geistes empfangen können. Die Erfahrungen des Propheten Joseph Smith können uns als Richtschnur dienen. Er begann sein Wirken mit dem Entschluss und setzte es ebenso fort, dass seine eigene Klugheit nicht ausreichte, um zu wissen, welchen Weg er folgen sollte. Er entschloss, vor Gott demütig zu sein. Danach beschloss Joseph, Gott zu fragen. Er betete in dem Glauben, dass Gott antworten würde. Die Antwort kam, als er ein junger Knabe war. Diese Botschaften kamen, als er wissen musste, wie Gott seine Kirche aufgerichtet haben wollte. Der Heilige Geist tröstete und führte ihn sein ganzes Leben lang. Er folgte Inspiration, wenn es schwer war. Zum Beispiel erhielt er die Weisung, die 12 Apostel nach England zu schicken, als er sie am meisten brauchte. Er schickte sie los. Er nahm Zurechtweisung und Trost vom Geist an, als er im Gefängnis war und die Heiligen furchtbar unterdrückt wurden. Und er gehorchte, als er sich nach Carthage aufmachte, obwohl er wusste, dass ihm der Tod drohte. Der Prophet Joseph Smith hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir beständig geistige Führung und Trost durch den Heiligen Geist empfangen können. Zuerst entschied er sich, vor Gott demütig zu sein. Als zweites, voll Glauben an den Herrn Jesus Christus zu beten. Als drittes, streng gehorsam zu sein. Gehorsam kann erfordern, dass man rasch handelt. Er kann erfordern, dass man sich vorbereitet. Er kann auch erfordern, dass man geduldig auf weitere Inspiration wartet. Als viertes, zu beten, um die Bedürfnisse und das Herz anderer zu erkennen und zu wissen, wie man ihnen im Namen des Herrn helfen kann. Joseph hat für die bedrängten Heiligen gebetet, als er im Gefängnis war. Ich hatte schon oft Gelegenheit, die Propheten Gottes dabei zu beobachten, wenn sie beten, um Inspiration bitten, Weisung erhalten und danach handeln. Ich habe gesehen, wie oft es in ihren Gebeten um die Menschen geht, die sie lieben und denen sie dienen. Ihre Sorge um andere öffnet offenbar ihr Herz für Inspiration. Und so kann es auch bei Ihnen sein. Inspiration hilft uns, uns im Namen des Herrn um andere zu kümmern. Sie haben das ebenso wie ich erfahren. Mein Bischof hat einmal zu mir gesagt, und das zu einer Zeit, als meine Frau selbst großer Belastung ausgesetzt war, jedes Mal, wenn ich höre, dass jemand aus der Gemeinde Hilfe benötigt und ich hingehe, um zu helfen, stelle ich fest, dass ihre Frau schon vor mir da war. Wie macht sie das? Sie ist wie alle anderen, die sich im Reich des Herrn erfolgreich um andere kümmern. Offenbar haben sie zweierlei gemeinsam. Sie leben so, dass der Heilige Geist fast ständig ihr Begleiter ist. Und sie leben so, dass sie die Gabe der Nächstenliebe, also der reinen Christusliebe, empfangen haben. Diese Gaben sind in ihnen gewachsen, weil sie sie angewandt haben, um sich aus Liebe zum Herrn andere anzunehmen. Wie Gebet, Inspiration und die Liebe zum Herrn bei unserem Dienst zusammenwirken, kommt für mich treffend in diesen Worten zum Ausdruck. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass sich der Vater jetzt in diesem Augenblick Ihrer bewusst ist und Ihre Gefühle kennt. Er kennt auch die geistigen und zeitlichen Bedürfnisse all Ihrer Mitmenschen. Ich gebe Zeugnis, dass der Vater und der Sohn allen den Heiligen Geist senden, die diese Gabe besitzen, um diesen Segen bitten und sich bemühen, dafür würdig zu sein. Weder der Vater noch der Sohn noch der Heilige Geist drängen sich in unser Leben. Wir können uns frei entscheiden. Der Herr hat allen gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist sagt. Ich bete von ganzem Herzen, dass sie die Stimme des Geistes hören, die ihnen so freigebig gesandt wird. Ich bete, dass sie stets ihr Herz öffnen, um ihn zu empfangen. Wenn sie mit wirklichem Vorsatz und Glauben an Jesus Christus um Inspiration bitten, empfangen sie diese auf die Weise des Herrn und zu der von ihm bestimmten Zeit. Gott hat dies dem jungen Joseph Smith ermöglicht. Er ermöglicht es heute unseren lebenden Propheten, President Russell M. Nelson. Entlang ihres Weges setzt er andere seiner Kinder, damit sie sich ihrer in seinem Namen annehmen. Ich weiß dies nicht dank dessen, was ich mit meinen Augen gesehen habe, sondern mit noch größerer Gewissheit dank dessen, was der Geist mir im Herzen zugeflüstert hat. Ich habe die Liebe des Vaters und seines geliebten Sohnes für alle Kinder Gottes auf der Erde und für seine Kinder in der Geisterwelt gespürt. Ich habe den Trost und die Führung des Heiligen Geistes gespürt. Ich bete darum, dass Sie die Freude haben mögen, den Geist als Ihren Begleiter zu haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, genau wie Sie bin auch ich vom Geist berührt worden. Ich wurde erbaut und inspiriert durch die Botschaften, die wir während dieser Versammlung bereits gehört haben. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die Werkzeuge in den Händen des Herrn gewesen sind und die uns Kraft zukommen lassen haben. Ich bin dankbar dafür, dass ich an diesem Ostersonntag vor dieser Zuhörerschaft sprechen darf. Heute feiern wir gemeinsam mit anderen Christen die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Für uns Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist die buchstäbliche Auferstehung Jesu Christi eine Säule unseres Glaubens. Weil wir die Berichte in der Bibel und im Buch Mormon über die buchstäbliche Auferstehung Jesu Christi für wahr halten, halten wir auch die zahlreichen Schriftstellen für wahr, aus denen hervorgeht, dass alle Menschen, die je auf der Erde gelebt haben, ebenfalls auferstehen werden. Durch diese Auferstehung erhalten wir das, was der Apostel Petrus eine lebendige Hoffnung nennt. Diese lebendige Hoffnung ist unsere Überzeugung, dass der Tod nicht das Ende unserer Persönlichkeit ist, sondern nur ein notwendiger Schritt im barmherzigen Plan unseres Vaters im Himmel zur Errettung seiner Kinder. Dieser Plan erfordert einen Übergang von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Von zentraler Bedeutung für diesen Übergang sind das Abendlicht des Todes und der herrliche Morgen, der durch die Auferstehung unseres Herrn und Erretters möglich ist, die wir an diesem Ostersonntag feiern. In einem großartigen Kirchenlied, dessen Text von Eliza R. Snow verfasst wurde, singen wir: Wie groß, wie herrlich und wie schön ist der Erlösungsplan, wo Lieb, Gerechtigkeit und Gnad uns führen Himmel an. Um dazu beizutragen, dass wir dank des Erlösungsplans Himmel angeführt werden, kommen wir zu Versammlungen zusammen, darunter diese Konferenz, bei denen wir einander unterweisen und Mut machen. Ich habe mich gedrängt gefühlt, heute Vormittag als Thema meiner Ansprache Almas Worte an seinen Sohn Helaman zu verwenden, die im Buch Mormon aufgezeichnet sind. Durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Das Evangelium Jesu Christi lehrt uns vieles Kleines und Einfaches. Wir müssen daran erinnert werden, dass all dieses scheinbar Kleine über einen längeren Zeitraum hinweg insgesamt Großes zustande bringt. Es hat zu diesem Thema schon viele Ansprachen von Generalautoritäten und anderen geachteten Lehrern gegeben. Das Thema ist so wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich erneut darüber sprechen soll. Daran, wie stark sich Kleines und Einfaches im Laufe der Zeit auswirkt, wurde ich durch etwas erinnert, was ich bei einem Morgenspaziergang sah. Hier ist die Aufnahme, die ich gemacht habe. Der dicke und feste Beton des Bürgersteigs ist brüchig geworden. Ist das die Folge eines großen und wuchtigen Stoßes von unten? Nein. Diese Risse hat das langsame, allmähliche Wachstum einer der Wurzeln verursacht, die vom angrenzenden Baum ausgehen. Hier ist ein ähnliches Beispiel, das ich in einer anderen Straße sah. Die Stoßkraft, die den schweren Beton dieser Bürgersteige brüchig gemacht hat, war zu gering, um die Auswirkungen pro Tag oder gar nur pro Monat messen zu können. Aber im Laufe der Zeit war ihre Wirkung ungeheuer groß. Genauso verhält es sich mit der im Laufe der Zeit großen Wirkung des Kleinen und Einfachen, das uns in den Heiligen Schriften und von den lebenden Propheten vermittelt wird. Denken Sie nur an das Schriftstudium, das wir zu einem Teil unseres täglichen Lebens machen sollen. Oder denken Sie an das persönliche Gebet und an das Familiengebet auf den Knien. Beide werden von glaubenstreuen Heiligen der letzten Tage regelmäßig gesprochen. Denken Sie an das Seminar für die Jugendlichen und Institutskurse für die jungen Erwachsenen. Zwar erscheint jede dieser Aktivitäten vielleicht klein und einfach, aber im Laufe der Zeit führt sie zu eindrucksvollem geistigen Auftrieb und Wachstum. Dazu kommt es, weil all dieses Kleine und Einfache zur Folge hat, dass der Heilige Geist mit uns ist, der Zeuge, der uns erleuchtet und zur Wahrheit führt. Eine weitere Quelle geistigen Auftriebs und Wachstums besteht darin, stets umzukehren, sogar von scheinbar nur kleinen Übertretungen. Unsere eigenen inspirierten Selbsteinschätzungen lassen uns erkennen, inwiefern wir Erwartungen nicht erfüllen und wie wir uns bessern können. Wir sollten jede Woche auf diese Weise Umkehr üben, bevor wir vom Abendmahl nehmen. Einige Themen, die man bei diesem Umkehrprozess bedenken muss, werden im Kirchenlied »Habe ich Gutes am heutigen Tag getan?« angesprochen. »Habe ich Gutes am heutigen Tag getan?« Half ich jemand in Kummer und Plag? Ward getröstet ein Herz und gelindert ein Schmerz? Wenn nicht, war mir nutzlos der Tag. Und ward einem Menschen heut leichter die Last, weil willig und helfend ich nahm? Wenn ein Armer, ein Müder, stand zagend am Weg, war mit meiner Hilfe ich da? Gewiss ist all dies etwas Kleines, doch gewiss ist es auch ein gutes Beispiel dafür, was Alma seinem Sohn Helaman erklärt hat. Und der Herr Gott wirkt durch Mittel, um seine großen und ewigen Zwecke zu Wege zu bringen, und durch sehr kleine Mittel bringt der Herr die Errettung vieler Seelen zu Wege. Präsident Stephen C. Wheelwright verdeutlichte einer Zuhörerschaft an der Brigham Young Universität Hawaii Almas Worte auf folgende inspirierte Weise. Alma bestätigt seinem Sohn, dass das Muster, dem der Herr folgt, wenn wir Glauben an ihn ausüben und im Kleinen und Einfachen seinen Rat befolgen, in der Tat darin besteht, dass er uns täglich mit kleinen Wundern und im Laufe der Zeit mit wunderbaren Werken segnet. Elder Howard W. Hunter hat gesagt, im Vergleich zu den Dingen, die die Welt mit Größe in Verbindung bringt, sind es die täglichen Aufgaben, die den größten positiven Einfluss auf das Leben anderer haben. Eine überzeugende weltliche Erläuterung dieses Grundsatzes hat Dan Coats, ehemaliger Senator von Indiana, beigesteuert. Er hat geschrieben, die einzige Vorbereitung auf eine höchst wichtige Entscheidung, die ein Leben oder sogar ein Land verändern kann, besteht aus diesen Hunderten und Tausenden fast unbewussten, die Persönlichkeit bestimmenden und scheinbar unbedeutenden Entscheidungen, die man für sich ganz allein trifft. Zu diesen scheinbar unbedeutenden privaten Entscheidungen gehört, wie wir unsere Zeit nutzen, was wir uns im Fernsehen und im Internet ansehen, was wir lesen, die Kunst und die Musik, mit der wir uns bei der Arbeit und zu Hause umgeben, wie wir unsere Freizeit gestalten und wie wir unsere Verpflichtung, ehrlich zu sein, in die Tat umsetzen. Etwas scheinbar Kleines und Einfaches besteht auch darin, dass wir im Umgang mit unseren Mitmenschen höflich und aufmunternd sind. Nichts von all diesen erstrebenswerten Kleinen und Einfachen verhilft uns zu Großem, wenn wir es nicht auch stets und beständig ausführen. Präsident Brigham Young hat einer Aufzeichnung zufolge gesagt, unser Leben besteht aus kleinen, einfachen Situationen, die sehr wichtig sind, wenn man sie zusammenfügt und die schließlich das ganze Leben des Betreffenden ergeben. Wir sind von medialen Einflüssen und Kulturverfall umgeben, die uns veranlassen, unsere Maßstäbe zu senken, wenn wir dem nicht beständig entgegenwirken. Damit wir unser Boot gegen den Strom auf unser ewiges Ziel zu bewegen, müssen wir stets weiterrudern. Es ist dabei hilfreich, Teil eines Teams zu sein, das gemeinsam rudert. Dies lässt sich durch diese Aufnahme von einer Mannschaft in Aktion veranschaulichen. Führen wir dieses Beispiel einmal weiter. Die Führung, dann erkennen wir, dass die Strömungen so stark sind, dass sie uns stromabwärts in Richtung eines Ziels tragen, das wir nicht anstreben. Wenn wir nicht beständig versuchen, voranzukommen, können wir diesem Ziel nicht entgehen. Nachdem er von einer scheinbar unbedeutenden Begebenheit erzählt hatte, die aber weitreichende Folgen gehabt hatte, schrieb Nephi, und so sehen wir, dass der Herr durch kleine Mittelgroßes zu Wege bringen kann. Im Alten Testament gibt es ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Wir lesen dort, dass die Israeliten von Feuerschlangen heimgesucht wurden. Viele Menschen starben an den Schlangenbissen. Als Mose um Hilfe betete, wurde er dazu inspiriert, eine Schlange aus Kupfer zu machen und sie an einer Stange aufzuhängen. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, so blieb er am Leben. Es war nur etwas sehr Kleines und doch hatte es etwas so Wunderbares zur Folge. Als Nephi denjenigen, die sich gegen den Herrn auflehnten, dieses Beispiel nahebrachte, erklärte er jedoch, der Herr hatte zwar einen einfachen Weg bereitet, wie sie geheilt werden konnten, aber weil der Weg so einfach war, ja, weil er so leicht war, gab es viele, die zugrunde gingen. Dieses Beispiel und diese Lehre erinnern uns daran, dass der Umstand, dass der Weg einfach oder die gebotene Aufgabe leicht ist, nicht bedeuten kann, dass der Weg oder die Aufgabe unwichtig dafür ist, dass unsere rechtschaffenen Wünsche in Erfüllung gehen. Ebenso kann schon, dass wir mit einer kleinen Tat Ungehorsam an den Tag legen oder es auch nur in geringem Maß versäumen, rechtschaffene Gewohnheiten zu pflegen, eine Auswirkung nach sich ziehen, die zu vermeiden, wir angehalten wurden. Das Wort der Weisheit ist dafür ein gutes Beispiel. Die Auswirkung einer einzigen Zigarette oder eines einzigen alkoholischen Getränks oder einer einzigen Dosis einer sonstigen Droge kann wohl nicht gemessen werden. Aber im Laufe der Zeit ist die Auswirkung groß und möglicherweise unumkehrbar. Denken Sie daran, wie im Bürgersteig Risse entstanden, weil sich die Wurzel des Baumes allmählich ausdehnte. Eines ist gewiss, die furchtbaren Folgen, die es hat, wenn man etwas konsumiert, was abhängig macht, etwa Drogen, die unseren Körper angreifen, oder pornografisches Material, durch das wir entwürdigende Gedanken haben, können völlig vermieden werden, wenn wir es nie zum ersten Mal dazu kommen lassen, ohne Ausnahme. Vor vielen Jahren hat Elder M. Russell Ballard der Zuhörerschaft bei einer Generalkonferenz erklärt, inwiefern sich Kleines und Einfaches negativ und zerstörerisch auf die Errettung eines Menschen auswirken kann. Er hat gesagt, wie schwache Fasern, die einen Faden, dann einen Strang und schließlich ein Seil bilden, kann vieles Kleines miteinander verbunden zu stark werden, als dass es sich zerreißen ließe. Uns muss stets bewusst sein, welch großen Einfluss Kleines und Einfaches darauf haben kann, inwieweit jemand Geistigkeit entwickelt. Zugleich muss uns bewusst sein, dass der Satan Kleines und Einfaches einsetzt, um uns zu Verzweiflung und Elend zu führen. Präsident Wheelwright sprach gegenüber einer Zuhörerschaft an der BYU Hawaii eine ähnliche Warnung aus. Wenn man es versäumt, das Kleine und Einfache zu tun, wankt der Glaube. Kommt es nicht mehr zu Wundern und der Fortschritt hin zum Herrn und seinem Reich wird zunächst zurückgestellt und fängt dann an, sich zu verflüchtigen. An die Stelle des Strebens nach dem Reich Gottes treten zeitlichere Betätigung und weltliche Bestrebungen. Damit wir uns gegen die zusammenwirkenden negativen Auswirkungen schützen, die einen zerstörerischen Einfluss auf unseren geistigen Fortschritt haben, müssen wir uns an das geistige Muster des Kleinen und Einfachen halten. Elder David A. Bednar hat bei einer Frauenkonferenz an der BYU gesagt, vieles darüber, was es mit diesem geistigen Muster auf sich hat und wie wichtig es ist, kann uns das Vorgehen zeigen, Wasser sehr langsam auf das Erdreich tropfen zu lassen. Im Gegensatz dazu, große Wassermengen auszugießen oder zu versprühen, wo dies gar nicht erforderlich sein mag. Er hat erklärt, die beständig abgegebenen Wassertropfen sickern tief ins Erdreich und sorgen dort für einen hohen Feuchtigkeitsgrad, bei dem die Pflanzen gedeihen können. Wenn wir in ähnlicher Weise zielgerichtet und beständig Tropfen geistiger Nahrung erhalten, kann sich das Evangelium tief und fest in unserer Seele verwurzeln, immer mehr Raum gewinnen und außergewöhnliche und köstliche Früchte hervorbringen. Er sagte weiter, das geistige Muster, das Kleines und Einfaches, Großartiges zustande bringt, bewirkt Beständigkeit und Standhaftigkeit, tiefe Hingabe und eine weitreichendere Bekehrung zum Herrn Jesus Christus und zu seinem Evangelium. Der Prophet Joseph Smith hat diesen Grundsatz mit Worten erklärt, die heute im Buch Lehre und Bündnisse stehen. Niemand soll das für eine Kleinigkeit halten, denn es gibt vieles, was die Heiligen betrifft und was von dem allen abhängt. Im Zusammenhang mit den ersten Bestrebungen, die Kirche in Missouri aufzurichten, riet der Herr zu Geduld, denn alles muss zu seiner Zeit geschehen. Dann verkündete er diese großartige Lehre. Darum werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die Grundlage für ein großes Werk. Und aus etwas Kleinem geht das Große hervor. Ich glaube, wir alle haben den Wunsch, Präsident Russell M. Nelsons Aufforderung nachzukommen, auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg vorwärts zu streben. Dieser Wunsch wird in uns gefestigt, wenn wir stets all das Kleine tun, was das Evangelium Jesu Christi und die Führer seiner Kirche uns vermitteln. Ich gebe Zeugnis für den Herrn und rufe seine Segnungen auf all jene herab, die sich bemühen, auf dem von ihm durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu bleiben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vielen Dank für Präsident Eyring und Präsident Oakes für ihre inspirierenden Botschaften und wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik, die er an diesem Ostermorgen dargeboten hat. Ich freue mich, nun zu Ihnen sprechen zu dürfen. Brüder und Schwestern, nach meinen Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Seht, der Herr ist auferstanden«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Joaquin Acosta von den 70ern. Es ist eine große Freude, an diesem Sonntag der Generalkonferenz gemeinsam mit Ihnen Ostern zu feiern. Nichts könnte passender sein, als im Gedenken an das wichtigste Ereignis, das sich hier auf dieser Erde zutrug, dem wichtigsten Wesen zu huldigen, das je auf dieser Erde wandelte. In dieser, der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, huldigen wir Jesus Christus, der sein unbegrenztes Sühnopfer im Garten Gethsemane begann. Er war bereit, für unser aller Sünden und Schwächen zu leiden, und dieses Leiden ließ ihn aus jeder Pore bluten. Er wurde auf Golgotha gekreuzigt und ist am dritten Tag auferstanden, das erste auferstandene Wesen unter den Kindern des Vaters im Himmel. Ich liebe ihn und bezeuge, dass er lebt. Er ist es, der seine Kirche führt und leitet. Ohne das unbegrenzte Sühnopfer unseres Erlösers könnte nicht einer von uns darauf hoffen, jemals zu unserem Vater im Himmel zurückzukehren. Ohne seine Auferstehung wäre der Tod das Ende. Das Sühnopfer unseres Erretters hat das ewige Leben zu einer Möglichkeit und die Unsterblichkeit zu einer Wirklichkeit für alle gemacht. Dank seiner erhabenen Mission und dem Frieden, den er seinen Nachfolgern schenkt, verspürten meine Frau Wendy und ich Trost, als wir spät abends am 2. Januar 2018 von einem Anruf geweckt wurden und erfuhren, dass Präsident Thomas S. Monson durch den Schleier gegangen war. Wie sehr wir Präsident Monson vermissen. Wir würdigen sein Leben und sein Vermächtnis. Er war ein geistiger Riese und hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck bei allen, die ihn kannten und bei der Kirche, die er liebte. Am Sonntag, dem 14. Januar 2018, wurde die erste Präsidentschaft im oberen Raum des Salt Lake Tempels nach dem einfachen, aber heiligen Muster, das der Herr festgelegt hat, neu gebildet. Dann, bei der gestrigen feierlichen Versammlung, haben Mitglieder der Kirche auf der ganzen Welt die Hand gehoben und dieser von den Aposteln getroffenen Maßnahme zugestimmt. Es stimmt mich demütig und dankbar, in dieser Weise getragen und unterstützt zu werden. Ich bin auch für jene dankbar, die mir vorausgegangen sind und auf deren Schultern ich stehe. Es ist mir eine Ehre, dass ich 34 Jahre dem Kollegium der 12 Apostel angehört und 10 der 16 Präsidenten der Kirche persönlich gekannt habe. Ich habe von jedem von ihnen viel gelernt. Auch meinen Vorfahren verdanke ich viel. Alle meine 8 Urgroßeltern bekehrten sich in Europa zur Kirche. Jede dieser tapferen Seelen gab alles auf, um nach Zion zu gelangen. In den darauffolgenden Generationen jedoch blieben nicht alle meiner Vorfahren so fest entschlossen. Das hatte zur Folge, dass ich nicht in einem Zuhause aufwuchs, in dem das Evangelium im Mittelpunkt stand. Ich habe meine Eltern verehrt. Sie haben mir alles bedeutet und ich habe Wesentliches von ihnen gelernt. Ich kann ihnen für das glückliche Zuhause, das sie mir und meinen Geschwistern bereitet haben, gar nicht genug danken. Und trotzdem merkte ich schon als Junge, dass mir etwas fehlte. Eines Tages nahm ich die Straßenbahn und fuhr zu einem Buchladen der Kirche, um ein Buch über die Kirche zu finden. Es war wunderbar, mehr über das Evangelium zu erfahren. Nachdem ich das Wort der Weisheit verstanden hatte, wollte ich, dass meine Eltern dieses Gesetz befolgten. Also ging ich eines Tages, ich war noch sehr jung, in den Keller und zerschlug jede einzelne Flasche mit Alkohol auf dem Betonboden. Ich erwartete, dass mein Vater mich bestrafen würde, aber er verlor kein Wort darüber. Als ich reifer wurde und allmählich verstand, wie herrlich der Plan des himmlischen Vaters ist, sagte ich mir oft, ich will keine weiteren Weihnachtsgeschenke. Ich möchte nur an meine Eltern gesiegelt werden. Dieses lang ersehnte Ereignis fand erst statt, als meine Eltern schon über 80 waren, aber es fand statt. Ich kann gar nicht sagen, welche Freude ich an jenem Tag empfand und ich seither empfinde, dass ich an sie gesiegelt wurde und dass sie gesiegelt wurden. 1945, als ich noch Medizin studierte, heiratete ich Denzel White im Salt Lake Temple. Wir wurden mit 9 wundervollen Töchtern und einem wunderbaren Sohn gesegnet. El Ultimo. Heute ist meine stetig wachsende Familie eine der größten Freuden in meinem Leben. 2005 wurde meine liebe Denzel nach fast 60 Jahren Ehe unerwartet heimgerufen. Eine Zeit lang war ich von meiner Trauer fast wie gelähmt. Aber die Botschaft von Ostern und die Verheißung der Auferstehung gaben mir Halt. Dann stellte der Herr mir Wendy Watson zur Seite. Wir wurden am 6. April 2006 im Salt Lake Temple gesiegelt. Und wie ich sie liebe, sie ist eine außergewöhnliche Frau und mir, meiner Familie und der gesamten Kirche ein Segen. Jede dieser Segnungen war die Folge davon, dass ich mich um die Eingebungen des Heiligen Geistes bemühte und ihnen folgte. Präsident Lorenzo Snow hat gesagt, dies ist das große Vorrecht eines jeden Heiligen der letzten Tage, dass es unser Recht ist, die Kundgebungen des Geistes jeden Tag unseres Lebens zu erhalten. Etwas hat mir der Geist immer wieder zu verstehen gegeben, seit ich meine neue Berufung als Präsident der Kirche innehabe, nämlich wie bereitwillig der Herr seine Absicht und seinen Willen offenbart. Das Vorrecht, Offenbarung zu empfangen, ist eines der größten Geschenke Gottes an seine Kinder. Durch die Kundgebungen des Heiligen Geistes steht der Herr uns bei all unseren rechtschaffenen Bestrebungen bei. Ich weiß noch, wie ich mich in einem Operationssaal über einen Patienten beugte und mir nicht sicher war, wie ich ein bisher unbekanntes Verfahren durchführen sollte. Dann erlebte ich, dass der Heilige Geist die Vorgehensweise in meinem Verstand schematisch darstellte. Als ich um Wendys Hand anhielt, wollte ich meinen Antrag ein wenig aufwerten, indem ich ihr sagte, ich kenne Offenbarung und weiß, wie man sie empfängt. Es war ihr hoch anzurechnen und, wie ich inzwischen weiß, typisch für sie, dass sie sich bereits selbst in Offenbarung über unsere Beziehung bemüht und sie auch empfangen hatte, das gab ihr den Mut zum Ja-Wort. Als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel habe ich jeden Tag um Offenbarung gebetet und dem Herrn jedes Mal gedankt, wenn er in Herz und Verstand zu mir gesprochen hat. Überlegen Sie nur, was das für ein Wunder ist. Welche Berufung wir auch haben mögen, wir können zum Vater im Himmel beten und erhalten Führung und Weisung, werden vor Gefahren und Ablenkungen gewarnt und dazu befähigt, etwas zu bewerkstelligen, was wir alleine schlicht nicht schaffen würden. Wenn wir wahrhaftig den Heiligen Geist empfangen und lernen, wie man seine Eingebungen erkennt und versteht, werden wir in allen Belangen geführt, in kleinen wie in großen. Als ich vor kurzem vor der schwierigen Aufgabe stand, 2 Ratgeber auszuwählen, fragte ich mich, wie ich denn von 12 Männern, die ich sehr schätze und achte, nur 2 auswählen sollte. Da mir bewusst ist, dass gute Inspiration auf guter Information beruht, traf ich mich gebeterfüllt mit jedem der Apostel zu einem Zwiegespräch. Dann zog ich mich alleine in einen Raum im Tempel zurück und suchte, den Willen des Herrn zu ergründen. Ich bezeuge, dass der Herr mich angewiesen hat, Präsident Dallin H. Oaks und Präsident Henry B. Eyring als meine Ratgeber in der ersten Präsidentschaft zu wählen. Gleichermaßen bezeuge ich, dass Elder Garrett W. Gong und Elder Ulysses Suarez durch Inspiration vom Herrn berufen wurden, als seine Apostel ordiniert zu werden. Ich heiße sie in dieser einzigartigen Bruderschaft des Dienens willkommen. Das tun wir alle. Wenn wir als Rat der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel zusammenkommen, werden unsere Sitzungsräume zu Offenbarungsräumen. Die Anwesenheit des Geistes ist greifbar. Wenn wir mit komplexen Angelegenheiten ringen, entwickelt sich ein spannender Vorgang. Zunächst bringt jeder Apostel seine Gedanken und Standpunkte offen zur Sprache. Selbst wenn wir anfangs unterschiedliche Sichtweisen haben, bleibt unsere gegenseitige Zuneigung davon unberührt. Unsere Einigkeit hilft uns dabei, den Willen des Herrn für seine Kirche zu erkennen. In unseren Zusammenkünften gibt es keine Mehrheitsentscheidungen. Gebeterfüllt hören wir einander zu und reden miteinander, bis wir einig sind. Und wenn wir dann völlige Übereinstimmung erreicht haben, ist der verbindende Einfluss des Heiligen Geistes so stark spürbar, dass es kribbelt. Wir erleben das, was der Prophet Joseph Smith schon kannte, als er erklärte, durch die Einheit der Gefühle erlangen wir Macht von Gott. Kein Mitglied der ersten Präsidentschaft oder des Kollegiums der 12 Apostel würde jemals Entscheidungen für die Kirche des Herrn nach eigenem Gutdünken treffen. Brüder und Schwestern, wie können wir zu den Männern und Frauen werden, die der Herr braucht, die wie Christus dienen? Wie können wir Antworten auf Fragen finden, die uns verwirren? Wenn uns Joseph Smiths außergewöhnliches Erlebnis im Heiligen Hain etwas lehrt, dann, dass der Himmel offen ist und dass Gott zu seinen Kindern spricht. Der Prophet Joseph Smith hat ein Muster vorgegeben, dem wir folgen können, um unsere Fragen zu klären. Angetrieben von der Verheißung des Jakobus, dass wir Weisheit von Gott erbitten können, wenn sie uns fehlt, wandte sich der junge Joseph mit seiner Frage direkt an den Vater im Himmel. Er strebte nach persönlicher Offenbarung. Und sein Streben eröffnete die letzte Evangeliumszeit. In diesem Sinne, was wird Ihr Streben Ihnen eröffnen? Welche Weisheit fehlt Ihnen? Was möchten Sie unbedingt wissen oder verstehen? Folgen Sie dem Beispiel des Propheten Joseph Smith. Finden Sie einen ruhigen Ort, den Sie regelmäßig aufsuchen können. Demütigen Sie sich vor Gott. Schütten Sie vor dem Vater im Himmel Ihr Herz aus. Wenden Sie sich an ihn, um Antworten und Trost zu finden. Beten Sie im Namen Jesu Christi über Ihre Sorgen, Ihre Ängste, Ihre Schwächen, ja, auch die Sehnsüchte Ihres Herzens. Und dann hören Sie zu. Notieren Sie die Gedanken, die Ihnen in den Sinn kommen. Schreiben Sie Ihre Gefühle auf und setzen Sie das, was Ihnen eingegeben wird, in die Tat um. Wenn Sie immer wieder so vorgehen, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, werden Sie in das Prinzip Offenbarung hineinwachsen. Will Gott wirklich mit Ihnen sprechen? Ja. Ebenso gut könnte der Mensch seinen schwachen Arm ausstrecken, um den Missouri in seinem vorgezeichneten Lauf anzuhalten, wie den Allmächtigen daran hindern, vom Himmel herab Erkenntnis auf das Haupt der Heiligen der letzten Tage auszugießen. Sie brauchen nicht zu rätseln, was wahr ist. Sie brauchen nicht zu rätseln, wem Sie sicher vertrauen können. Durch persönliche Offenbarung können Sie selbst ein Zeugnis davon erlangen, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist, dass Joseph Smith ein Prophet ist und dass dies die Kirche des Herrn in dieser Evangeliumszeit ist. Ganz gleich, was andere sagen oder tun, Niemand kann Ihnen jemals ein Zeugnis nehmen, mit dem Ihnen in Herz und Sinn das bestätigt wurde, was wahr ist. Ich bitte Sie dringend, über Ihre jetzige geistige Fähigkeit, persönliche Offenbarung zu empfangen, hinauszuwachsen, denn der Herr hat verheißen, wenn du bittest, wirst du Offenbarung um Offenbarung, Erkenntnis um Erkenntnis empfangen, damit du die Geheimnisse und das Friedfertige erkennen mögest. Das, was Freude bringt, das, was ewiges Leben bringt. Es gibt noch so viel mehr, was der Vater im Himmel Sie erkennen lassen möchte. Daniela Maxwell hat gesagt, für diejenigen, die Augen haben, die sehen und Ohren, die hören, ist es offenkundig, dass der Vater und der Sohn die Geheimnisse des Universums preisgeben. Nichts öffnet den Himmel schneller als eine Kombination aus vermehrter Reinheit, treuem Gehorsam, ernsthaftem Streben, täglichem Weiden an den Worten von Christus im Buch Mormon und einem regelmäßigen Termin, der für Tempelarbeit und Familienforschung reserviert ist. Sicherlich kann es auch Zeiten geben, dass Sie das Gefühl haben, der Himmel sei verschlossen. Aber ich verheiße Ihnen, wenn Sie weiterhin gehorsam sind, Ihre Dankbarkeit für jede Segnung, die der Herr Ihnen schenkt, ausdrücken und geduldig den Zeitplan des Herrn anerkennen, werden Ihnen das Wissen und Verständnis, nach denen Sie streben, zuteil. Jede Segnung, die der Herr für Sie bereithält, ja, auch Wunder, werden folgen. Das nämlich bringt persönliche Offenbarung für Sie zuwege. Ich bin optimistisch, was die Zukunft angeht. Sie hält viele Gelegenheiten für jeden von uns bereit, Fortschritt zu machen, seinen Anteil beizutragen und das Evangelium an die Enden der Erde zu tragen. Aber ich bin auch nicht naiv, was die vor uns liegende Zeit betrifft. Wir leben in einer komplexen, zunehmend streitbaren Welt. Durch ständig verfügbare soziale Medien und Nachrichten rund um die Uhr werden wir unablässig mit Botschaften bombardiert. Wenn wir die geringste Hoffnung haben wollen, diese Unzahl von Stimmen und menschlichen Philosophien, die die Wahrheit bekämpfen, zu prüfen, müssen wir lernen, Offenbarung zu empfangen. Unser Erretter und Erlöser Jesus Christus wird einige seiner mächtigsten Werke zwischen dem heutigen Tag und seiner Wiederkehr vollbringen. Wir werden Wunder sehen, die uns erkennen lassen, dass Gott Vater und sein geliebter Sohn in Herrlichkeit und Majestät über diese Erde präsidieren. Aber es wird in künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden und tröstenden Einfluss des Heiligen Geistes geistig zu überleben. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bitte Sie inständig, Ihre geistige Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen, auszubauen. Lassen Sie diesen Ostersonntag zu einem prägenden Moment in Ihrem Leben werden. Entscheiden Sie sich, die geistige Arbeit zu leisten, die nötig ist, damit Sie sich der Gabe des Heiligen Geistes erfreuen können und die Stimme des Geistes häufiger und klarer vernehmen. Gemeinsam mit Moroni ermahne ich Sie, an diesem Ostersonntag zu Christus zu kommen und jede gute Gabe zu ergreifen. Beginnen Sie mit der Gabe des Heiligen Geistes, denn diese Gabe kann und wird Ihr Leben verändern. Wir sind Jünger Jesu Christi. Die wichtigste Wahrheit, die der Heilige Geist Ihnen jemals bezeugen wird, ist, dass Jesus der Messias ist. Der Sohn des lebendigen Gottes, er lebt. Er ist unser Fürsprecher beim Vater, unser Vorbild und unser Erlöser. Am heutigen Ostersonntag gedenken wir seines Sühnopfers, seiner buchstäblichen Auferstehung und seiner Göttlichkeit. Dies ist seine Kirche, wiederhergestellt durch den Propheten Joseph Smith. Das bezeuge ich und ich möchte Ihnen sagen, dass ich an jeden von Ihnen lieb habe. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber, gütiger Vater im Himmel, wir lieben dich, Vater. Wir lieben deinen Sohn Jesus Christus und wir danken dir für diese wunderbare Gelegenheit, die wir haben, deinem Propheten zu hören und seine Liebe für uns zu spüren. Um sein großes Herz uns gegenüber zu spüren. Und wir danken dir, Vater, für deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir für deine Kirche und das Sühnopfer deines Sohnes. Wir danken dir, Vater. Und wir beten, dass wir Offenbarung erhalten mögen und dass wir dir näher sein mögen und dass du uns stärken mögest, wenn wir dich im Gebet darum bitten, näher zu deinem Sohn Jesus Christus zu sein. Und wir bitten dich demütig darum und sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Dies war eine Übertragung von der 188. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.